Wilde Aufholjagd von Verstappen und überlegener Norris-Sieg in Brasilien. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur Rennanalyse vom Großen Preis von Brasilien 2025. Und dafür bin ich natürlich nicht allein hinterm Mikrofon bei diesem viertletzten Rennen der Saison. Nein, Mr. Samba himself, Karneval, ist in seinem Blut. Er brennt. Für das Partyleben. Hallo, Matti.
Hallo.
Ja,
gutes Matti, Intro.
Ja, gell? So, da fühlst du dich repräsentiert, das glaube ich auch. Ja. Wir nehmen hier am Montag auf. Compriva, gestern ist bei dir gestern auch das brasilianische Blut hochgekocht bei diesem Compri, oder war es eher ein geruhsamer Abend, der so dahin geplätschert ist?
Ich muss seit langem einmal wieder sagen, es war kein Fahrer-Compri.
Oh, also unsere Zuhörer werden ausrasten.
Ja, wir hatten doch diesmal endlich mehr Action dabei. Und wir hatten nicht einmal Regen, von dem ich total ausgegangen bin.
Das ganze Wochenende, ja, wirklich eigentlich. Ja. Wir hatten zwar nasse Streckenteile, wo wir dann auch noch dazukommen beim Sprint, aber sonst während dem Rennen eigentlich überraschend trocken gewesen, du hast recht.
Ja, wir können natürlich auch für die WM aus diesem Rennen schon Schlüsse ziehen. Und was auch mal wirklich top war, dass wir nicht hundertprozentig wussten, welche Strategien welche Teams fahren. Wir sind ja von Anfang an weggefahren da waren ja alle drei Reifensätze unterwegs, also genau. Soft, Medium und Hard. Das heißt, also, es war sich kein Team wirklich hundertprozentig sicher, was der ideale oder Startreifen ist.
Muss man sagen, ein kleiner Vorteil, wenn es nur ein Training gibt, muss man fast sagen, an so einem Sprintwochenende. Ja. Ich nehme an, dass da die Datenlage nicht ideal war dadurch.
Ja, also ich war begeistert diesmal. Kann man nichts sagen.
Super, gutes Racing gehabt. Absolut, ich fand es nämlich auch fast durchgehend unterhaltsam. Gab auf jeden Fall sehenswerte Leistungen auch von allen Fahrern. Du hast irgendwie von fast alle Fahrer irgendwo involviert gesehen. Du hast natürlich auch diese krasse Aufholjagd von Max Verstappen, das ist eigentlich schon ein Brasilien-Patent von ihm, dass das geben muss an so einem Compri-Wochenende. Aber schlussendlich gab es einen ganz, ganz großen Sieger, nicht nur die Zuschauer, die, glaube ich, durchwegs positiv über dieses Rennwochenende Feedback geben, wenn man sich die Social-Media-Kanäle anschaut, aber natürlich Lando Norris, der dieses Wochenende ja alles mitgenommen hat, was ging, den Sprint-Sieg mitgenommen hat, die Pole-Position, den Rennsieg am Sonntag und, möchte man fast schon sagen, das Tor zur Formel 1 Fahrerweltmeisterschaft ganz weit aufgeschlagen, oder?
Ja, das Wochenende hat er dominiert. Er war immer die schnellste Zeit aufgestellt in den Qualifying Sessions. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ihn wer schlagen kann, auch wenn es im Qualifying dann zwischenzeitlich so mal in Q1 oder Q2 vielleicht mal knapp war. Schlussendlich dann hat der Lando immer richtig rausgehaut, die richtige Runde. Und das war dann doch meistens ein Abstand.
Genau, und das finde ich nämlich das etwas, was wir auch viel angekreidet haben am Anfang der Saison. Vielleicht eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Inkonsequenz, dass er da immer durchzieht dann am Schluss dann doch die schnellste Runde hat. Und das hat er dieses Wochenende gezeigt, nicht beirren lassen, dass dann mal vielleicht so ein Oli Bearman auch die schnellste Runde rausgehaut hat. Natürlich die Konkurrenz auch hat stark geschwächelt, muss man sagen. Das hat ihm natürlich an so einem Wochenende in die Karten gespielt. Nichtsdestotrotz verdiente Rennsieg am Sonntag und ja, auch verdiente deutliche Führung in der Formel 1 Weltmeisterschaft inzwischen. Wir als, nicht nur in dieser Saison, auch schon davor, vielleicht etwas kritische Stimmen zu Lando Norris. Er hat sich krass da fangen und natürlich auch stark profitiert immer noch von einem sehr, sehr guten Auto. Aber die Fehler sind ausgebügelt, die er dann immer wieder drin gehabt hat, die ihm dann immer wieder was gekostet haben. Auch wenn man jetzt sagen muss, der Druck war zumindest an diesem Rennwochenende nicht sonderlich groß, weil ja die Konkurrenz hat federn lassen und hat ihn da jetzt nicht wirklich gestresst, wenn man das so ausdrücken will.
Also ganz ehrlich, also im Moment, seit ich schaue gerade die Zahlen an, seit Monza hat er mehr Punkte gemacht als Oscar, auch wenn Max gewonnen hat, aber der Red Bull dort einfach stärker war als der McLaren, war Lando einfach konstant und gerade Mexiko hat Lando keinen Fehler drinnen gehabt und jetzt auch in Brasilien hat er das ganze Wochenende keinen Fehler gemacht und das haben wir, wie du schon gesagt hast, oft auch kritisiert, aber gerade im Vergleich zu dem direkten Konkurrenten, nämlich Oscar, fehlerfrei. Und das ist das, wie du halt dann einfach Weltmeister wirst.
Genau, und eben trotz dieser Schwächephase und jetzt hat es halt Oscar Piastri erwischt. Also das ist irgendwie, es gleicht sich so ein bisschen aus und das sind ganz wenige Rennen, die dann da das schlussendlich entscheiden werden. Wir reden jetzt von einem komfortablen Vorsprung. Es sind immer noch nur 24 Punkte, die Lando Norris jetzt hat. Es ist halt nur, ja, Oscar Piastri hatte ein ähnliches Polster schon vorne weg. Jetzt hat sich's ziemlich umgekehrt. Also wir haben noch 3 Rennen. Für Oscar ist es noch möglich. Er muss halt jetzt einen kompletten U-Turn in der Leistung hinbringen. Er ist heute, also er ist gestern auch wieder nur Fünfter geworden. Das ist jetzt schon das 3. Rennen in Folge, in dem er Fünfter wird. Und auch davor, seit Baku geht's eigentlich ja, ist fehlt ihm da irgendwie noch ja der richtige krasse Erfolg. Und jetzt müsste er in den nächsten 3 Punkten deutlich Lando schlagen. Und in der Form, in der auch der Brite jetzt ist, wird es, glaube ich, sehr schwierig, ihm das noch abzuluxen. Max Verstappen jetzt, muss man auch gleich mal vorweg sagen, ich glaube, offiziell raus aus dem Weltmeisterrennen. Es war ein kurzer Glaube, den vielleicht die Fans hatten, den wir auch als Formel-1-Fans hatten für einen coolen Dreikampf. Aber das, da würdest du mir, glaube ich, zustimmen, dass man das jetzt offiziell abschreiben, trotz der mathematischen. Ja,
dafür müsste jetzt mal der Lando wirklich einfach keine Punkte schreiben. Also genau. Müsste jetzt einen kompletten Aussetzer haben, dass das für einen Max nochmal Thema wäre. Und da müsste Max aber auch volle Punkte jetzt in einem Rennen auf jeden Fall schreiben, wo Lando keine Punkte schreibt. Gefühlt, bin ich ehrlich, holt Max eher Platz 2, als dass Oscar noch einmal wirklich angreift auf die Weltmeisterschaft. Das ist mein Gefühl von den letzten Wochen. Hat Oscar einfach viel zu viele Fehler gemacht.
Ja, das ist, würde ich auch sagen, in dem Tempo aktuell auch noch im Rahmen des Machbaren, würde ich sagen, dass Max sich das holt. 25 Punkte sind aktuell Rückstand auf Platz 2. Ich nehme nur an, es wird ihm herzhaft egal sein. Und
ja, das sicher, da gebe ich da recht, weil das interessiert ihn nicht. Ja. Der zweite Platz oder dritter ist ihm recht.
Das haben wir jetzt schon so ein paar Mal gehabt, dass Abu Dhabi quasi nur noch darum ging, wer zweiter wird. Ich hoffe, dass wir zumindest noch die Entscheidung bis ins letzte Rennen tragen können.
Ja, aber dafür müsste Oscar jetzt Punkte machen.
Weil jetzt muss er angasen.
Was sind es jetzt? Ja. 24?
24 Punkte.
24. Also. Ja, es dürfen halt nicht mehr als 25 Punkte anwachsen jetzt in den nächsten 2 Rennen. Also ansonsten haben wir die Entscheidung in Katar.
Absolut und ja, das werden wir dann natürlich sehen. Schauen wir uns mal das Rennwochenende an. Fliehen wir dann zuerst gleich mal zum Start ein paar Worte über den Sprint, würde ich sagen, weil da ist eigentlich auch schon für Oscar Piastri, sagen wir so, das erste Tief entstanden. Unfall im Sprint ausgeschieden, weil er über einen Curb gefahren ist, der noch nass war, rausgerutscht. Mit einer, für mich jetzt schon eine Szene, die so ein bisschen ins Highlight Reel der Saison kommen sollte. Mit einem Oscar Piastri, einem Franco Colapinto und was noch? Nico oder Portoletto, den es dann auch noch raustritt
Nico
hat.
Nico, ja.
Genau. Einer in derselben Runde, einer aufgefehlt nach dem anderen, hat es da rausgedreht, weil er in die Nässe gekommen ist auf der Strecke. Darf ein Oscar Piastri aber natürlich nicht passieren.
Nein, und gerade, man hat es später beim Max auch nochmal gesehen, der Max war an derselben Stelle, der hat das Auto aber abgefangen. Das genau, ist halt dann vielleicht der Unterschied zu einem noch besseren Fahrer. Klar, es war nass. Gefühlt hat es in dieser Situation so gewirkt, als wüssten sie nicht, dass der Körper nass ist. ja, blöd gelaufen. Aber natürlich, bei so einem Rennen, wenn es um die WM geht, so viele Punkte liegen lassen, war er Dritter, glaube ich, in dem Moment im Sprint.
Das sollte sein.
Hinter Kimi, gell, war er.
Mhm.
Ja. Ja. Ich hatte aber auch da nicht das Gefühl, weder... Ja, dass er auch nicht wirklich mit dem Mercedes mitkonnte. Also Lando war auch im Sprint definitiv schneller als die Mercedes, aber bei Oscar hatte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht das Gefühl, dass er an Kimi wirklich vorbeikommen könnte.
Na, das war in dem Sprint-Moment, muss ich auch sagen, dass er hat sich so ein bisschen eingefahren. Da habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwer das Tempo hatte. Aber ich glaube, das lag auch viel an der nassen Strecke. Da war das Überholen tricky. Aber ja, die Mercedes haben prinzipiell das Wochenende gut ausgeschaut, haben auch im Sprint mit Platz 2 und 3 dann sehr gut Punkte geholt. Waren dann noch vor Max Verstappen, der Vierte geworden ist. Also ja, Kimi, sowieso ein starkes Wochenende, ist ja auch schlussendlich Zweiter geworden, haben wir noch gar nicht gesagt. Sprint Zweiter und Rennsonntag Zweiter, richtig stark. Und ja, Oscar hatte da schon die Probleme damit, aber du hättest zumindest 6, 5, 7 Punkte irgendwas in den Bereich holen können, genau, um da den Abstand zu verringern. Die Sprintrennen sind bei so einer WM natürlich doch, spielen eine relevante Rolle, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben noch einen in Katar, also da sind auch noch 8 Punkte zu holen. Und das ist auf jeden Fall den Samstag nicht dürfen die Fahrer, gerade wenn sie um die WM kämpfen, nicht.
Na klar, es wären 6 Punkte gewesen, die er mitnehmen kann. Er hat jetzt an dem Wochenende nur, was waren es, 10 mitgenommen. Durch den Ausfall, so wären es 16 gewesen, dann wäre der Abstand wieder nicht so groß. Das ist halt, ja. Es ist bitter.
Da kann sich dann entscheiden, ob es bis nach Abu Dhabi geht oder nicht.
Ja. Also. Oscar hat mir so gut in dem Jahr eigentlich gefallen, aber eben seit Baku ist so der Wurm drinnen und er macht einfach jedes Wochenende jetzt einfach Fehler, die WM-entscheidend sind.
Genau. Und das hat sich dann auch so ein bisschen noch weitergezogen. Er ist auch im Qualifying jetzt nicht an die typische McLaren-Leistung rangekommen, auch nicht an die Leistung des Teamkollegen, ist dann Vierter gewesen insgesamt. Auf dem Papier eh nicht schlecht, ist aber halt dann Fünfter insgesamt geworden. Ich meine, gehen wir es an Lando Norris, wir haben es jetzt eigentlich schon gesagt, Traumwochenende für ihn. Das war weltmeisterlich, muss man sagen, das ist eine dominante Performance und da kann man eigentlich nichts, glaube ich, dran aussetzen, muss man noch nicht großartig besprechen. Er ist gereift gefühlt, er ist souverän im Auto. Wie gesagt, der Druck von hinten war gering. Also Kimi ist da jetzt nicht irgendwie gefährlich geworden und auch Max, trotz seiner beeindruckenden Aufholjagd, nicht wirklich. Aber ja, hast du Worte für unseren möglicherweise neuen Formel 1 Weltmeister? Ich finde es ja komisch, nächstes Jahr schon darüber nachzudenken, dass Lando Norris einer der Weltmeister im Grid ist.
Ja, aber ja, gibt es nicht so viel zu sagen. Er macht endlich das, was ich das ganze Jahr von ihm möchte. Und er macht keine Fehler. Er ist schnell im Auto. Ich finde immer noch, dass er, wenn es um Zweikämpfe geht, dass da mehr sein könnte oder vielleicht auch mehr bräuchte. Aber der große Unterschied zu dem direkten Konkurrenten ist, dass er jetzt einfach keine Fehler macht. Und da holt er die Punkte und nimmt die Punkte einfach mit. Und das ist das, was dann schlussendlich zählt. Und was ihm Stand jetzt die Weltmeisterschaft bringt.
Genau, und wir haben einen so eine lange Formel-1-Saison mit so vielen Rennen, dass sich es dann schlussendlich, muss man dann auch sagen, wenn du gegen deinen Teamkollegen, der dann auch Schwächephasen hat, das gleicht sich dann so aus, dass man sagen muss, er hat es dann verdient. Da muss man dann nicht großartig diskutieren und wir müssen dann Gott sei Dank auch wahrscheinlich nicht mehr irgendwie auf irgendwelche Boxenstopps blicken, wo es geheißen hat, der ist bevorzugt worden oder nicht. In dem aktuellen Ausmaß ist es, geht das über irgendeine Bevorzugung hinaus, glaube ich.
Ja, ich glaube auch nicht, dass Oscar benachteiligt wird jetzt.
Jetzt ist es offensichtlich, sind es Eigenfehler. Und das ist auch ein bisschen gut, glaube ich, für die Diskussion.
Nimmt Druck fürs Team
Genau, das trifft, glaube ich, gut. Das ist auf jeden Fall gut fürs Team.
Weil dann kannst du sie racen lassen bei 24 Punkte Unterschied. Mhm. Oscar darf Lando nicht ins Auto fahren, weil sonst wenn beide ausfallen,
bringt's
Oscar auch nichts. Und Lando ist nicht der Typ, der anderen Leuten ins Auto fährt. Von dem her.
Zumindest nicht absichtlich.
Ja. Aber so oft hat Lando ja keinen Kontakt, weil eben das ist ja das, dass er ein sehr, sehr vorsichtigerer Fahrer ist. Ich glaube, und so stark, wie er einfach in diesen Zeitrennen ist, ist er unglaublich gut. Gerade wenn es einfach nur darum geht, eine schnelle Runde nach der anderen abzuspulen, das kann er jetzt richtig gut. Gerade jetzt fühlt er sich auch wirklich wieder wohl in dem Auto. Ja.
Ja. Dann, ja, schauen wir mal auf Platz 2, Kimi Antonelli, der Mann, der umso besser wird, umso weiter er, glaube ich, von Europa entfernt ist. Das ist ganz wichtig. Da kann man, glaube ich, so können so Buchmacher inzwischen einen Quotienten erstellen. Umso mehr Kilometer wahrscheinlich aus seiner italienischen Heimatstadt geht das wahrscheinlich so, dass der umso weiter entfernt ist, umso besser wird. Zweiter Platz, bestes Karriereergebnis für den Rookie. Und das auch mit einer sehr beeindruckenden defensiven Leistung am Schluss gegen Max Verstappen hat er den Weltmeister ordentlich abgewehrt. Und ja, Sprint gut, Qualifying super, Rennsonntag super, Teamkollegen geschlagen, Podestplatz. Der Sieg war weit entfernt, hatte noch den Kontakt mit Oscar Piastri, ja. Also einfach wurde es ihm auch nicht gemacht, war ein Traumtagerl, oder?
Ja, und damit spielt er sich so jetzt echt wieder in diese Rolle für den Rookie des Jahres. Das zweite Podium, es war, also wie du schon sagst, alles, was nicht in Europa ist, funktioniert. Und da bringt er einfach Glanzleistungen. Und auch eben für ihn wichtig ist, ich glaube, das zweite Rennen in Folge, wo er auch George schlägt. Bilde mir ein, George.
Mexiko.
Ja, ja Mexiko war auch besser.
Hat er geschlagen, ja. Da war er das, da hat ihn ja dann noch überholen lassen.
Stimmt. Und diesmal auch im Sprint gegen George gekämpft und den musste auch einmal abwehren. Er hat absolut. Oscar abgewehrt, er hat Max abgewehrt. Das Wochenende war ein Traumwochenende, hast du super, super beschrieben. Also ich glaube, da ist man gerade wirklich sehr zufrieden.
Das glaube ich auch.
Überhaupt fürs Team, oder? War das doch für die WM wahnsinnig wichtig.
Das war extrem wichtig. Ich meine, da kommt man dann eh noch dazu, auch zu verdanken der direkten Konkurrenz um Platz 2, die da ja nicht geglänzt haben an diesem Wochenende. Aber da werden wir dann noch bei den Ferraris dazu kommen, die gut, teilweise auch keine eigene Schuld hatten, aber ja, das können wir dann gleich noch besprechen. Machen wir noch das Podium fertig. Max Verstappen auf der 3 gestartet aus der Pit Lane. Da müssen wir natürlich kurz zurückblicken auf den Samstag. War schon nicht zufrieden mit dem Auto im Sprint und im Qualifying war es dann eine Komplettkatastrophe. Nicht über Q1 rausgekommen und das nicht, weil Verkehr war, weil Regen war, weil irgendwas war. Nein, es war rein das Setup, die Performance des Autos.
Katastrophe, dass sie das vom Sprint nochmal schlechter gemacht haben. Mhm. Also das war, man darf ja bei den Sprintwochenenden nochmal zwischen Sprint und Qualifying das komplette Setup wechseln. Und eigentlich, laut Helmut Marko, sind sie ja davon ausgegangen, dass sie das jetzt wirklich gut geändert haben, weil sie sehr viel verändert haben. Und dann war das Qualifying gar nichts. Und dann war er ja schlussendlich nur 17. oder so, 16. Genau. Und da habe ich mir schon gedacht, das macht eigentlich nur Sinn, wenn du jetzt einfach die Strafe nimmst. Es ist, du bist so weit hinten, du musst die Strafe nehmen und nochmal alles umkrempeln. Und wenn es ist, dass neue Motorteile reinhaust oder irgendwas, aber du musst irgendwas probieren, was
und das
total
sie,
aufgegangen ist.
Das haben sie tatsächlich geschafft. Ich habe auch Fotos gesehen, wie er die ganze Nacht gearbeitet worden ist in der Red Bull Box. Also Motorenteile, Chassisteile, alles Mögliche wurde da geändert. Das war eine sehr lange Liste mit den Änderungen, die ja die FIA veröffentlicht, also die Formel 1 veröffentlicht. Und ja, hat sich voll ausgezahlt, Platz 3 geworden. Auch dank Max Verstappen eine Wahnsinnsfahrt, das Maximum rausgeholt aus den Reifen. Das war natürlich auch ein bisschen was, glaube ich, das liegt ihm ja. Also das ist ja so ein, okay, ganz oder gar nicht, jetzt wird geballert.
Du musst ihm das Auto geben, dass es irgendwie funktioniert und dann haben wir das gesehen und er ist da echt durchgepflügt.
Das war irre. Also,
ja, er hat ein bisschen Glück, dass er in der Startphase musste er ja rein, und weil er hat sich irgendwie einen Platten zuzogen, wobei man es nicht gesehen hat, wo. Man hat auch der Reifen
am Reifen auch nicht. Sagen's. Ich glaube,
genau,
man möchte sagen, dass das der Reifen war, der das Loch hatte.
Ja, aber da hat er das Glück, dass dann war Safety Car, glaube ich, danach. Da hat er
eben genau, im virtuellen Safety Car hat er, glaube ich, gewechselt dann.
Und da hat er nicht so viel Zeit verloren. Und die Aufholjagd war, wow, die war wieder bärenstark, kann man nichts sagen. Also von der Pitlane auf Platz 3 fahren.
Und knapp auf das, Platz, also ja, knapp nur Platz 2 verpasst.
Hey, hätten sie das Setup so hinbekommen, wäre glaube ich, dass der Max gewonnen hätte. Ja, so stark, also, wie er war.
Wenn er das schon im Qualifying gehabt hat, hätte dieses Setup, dann wäre er auf jeden Fall zumindest um den Sieg mitgefahren. Ja. Mit einer Pole Position haben wir ja jetzt auch, ich glaube, haben sie im Broadcast gesagt, das 7. Rennen in Folge, das von der Pole Position aus gewonnen wurde. Also die Pole Position ist einfach extrem wichtig. Und wenn er da gute Position gehabt hätte, ja klar, hätte er auch gewinnen können. Hätte, Fahrradkette. Nichtsdestotrotz eine extrem beeindruckende Performance, die wirklich nur von so, ja, zwei Faktoren. Ich glaube auch, dass ehrlich gesagt, wie du sagst, diesen Platten, den er sich eingefahren hat, ich glaube, dass der ihm geholfen hat.
Weil er dann auf dem Medium gewechselt ist.
Stint auf dem Hard verkürzen mussten. Vielleicht wären sie da länger draußen gefahren und hätten Zeit verloren. Ja, haben dann noch vielleicht 2 Runden, 3 Runden zu spät auf dem Soft gewechselt, wenn man es eh vorhatte, mit dem er dann noch Dritter geworden ist. Das waren dann noch, sage ich mal, klitzekleine Schönheitsfehler in der Strategie. Nichtsdestotrotz, Wahnsinns-Performance hat es noch selten gegeben. Ich glaube, das letzte Mal Lewis eh auch in Brasilien 2014 von der Pitlane auf Platz 3 gefahren. Und ja, das war, hat jetzt für die Weltmeisterschaft wahrscheinlich trotzdem was ausbedeutet, aber cool anzuschauen auf jeden Fall.
Ja.
George Russell 4. hat auch wieder in das sehr gute Mercedes-Wochenende da abgerundet. Ja, hat sich dann gegen Max, ja, hatte da jetzt nicht mehr viel entgegenzusetzen im Kampf um das Podium. Hat auch lamentiert, dass die Bremsen scheinbar Probleme machen. Wurde von Franz Tost, der dieses Mal im ORF mitkommentiert hat, als seltsam bezeichnet, weil man in der Lagerstand normalerweise keine Bremsprobleme hat, bei den niedrigen Temperaturen auch. Aber ja, hat ein bisschen dann zu kämpfen gehabt, hat noch Oscar Piastri zumindest abwehren können. Und mit dem 3. Platz im Sprint. Ich glaube, er kann es auch verkraften, dass ihm Antonelli, dass er seine Wochenende jetzt wieder geschlagen hat. Er hat seinen Vertrag schon, es wird ihn jetzt nicht irgendwie das 1er-Fahrer-Kapperl kosten. Und das Ergebnis fürs Team ist auch solide.
Ja.
Er ist jetzt auf jeden Fall ja, 4. Das ist ein abgesicherter 4. Platz, den er aktuell in der Fahrerwertung hat. Charles Leclerc ist dahinter mit 62 Punkten
Abstand. Charles ist zu weit weg.
Das ist, glaube ich,
gerade nach dem Wochenende. Der eine hat an dem Wochenende 18 Punkte gemacht, der andere hat 4 Punkte gemacht. Ich glaube, da kannst du um den 4. Platz das Hackerl machen.
Das glaube ich auch. Oscar Piastri haben wir schon besprochen, ist 5. geworden. Da würde ich jetzt aber gleich mal sagen, mal so den... die Kurve schlagen, wie es auch zu diesem 5. Platz gekommen ist. Schlussendlich war viel Schuld natürlich die 10 Sekunden Strafe, die er bekommen hat für ein, ich weiß nicht, Dive-Bomb-Manöver. Es wurde tatsächlich online kritischer betrachtet, als ich dachte. Für mich war das in der TV-Übertragung klar, dass das eine Strafe geben muss. Dafür hat es auch verhältnismäßig lang gedauert. Hatte ein Lockup beim Reinfahren in Turn 1, war zugegebenermaßen ziemlich knapp dran an Antonelli, aber mit dem Lockup dann ja keine Kontrolle mehr über das Auto und eine 10 Sekunden Strafe bekommen, nachdem er Antonelli gerammt hat, der dann Charles Leclerc gerammt hat, dessen Reifen geflogen ist und er damit ja sein Rennen beendet hat. Wir waren uns relativ einig, die Strafe war verdient.
Ja, ich verstehe auch immer noch nicht auf Social Media, wenn manche schreiben, dass die Strafe nicht verdient war. Ich meine, er hat einen anderen Fahrer rausgenommen und er sticht halt hinten rein. Sie waren nicht auf gleicher Höhe. Die Kurve hat ihm nicht gehört. Und seit wann muss ein anderer Fahrer immer jede Lücke offen lassen? Warum hätte Kimi nicht innen zumachen sollen?
Was hat er erwartet? Argument ist halt, dass sie sagen, wenn er später gebremst hätte, hätte er bei der Kurve vorne sein können.
Ja gut, aber...
Dann fahrt er ihm rein und er hat nicht mehr Schuld. Weißt du, das ist halt das Problem mit dieser Regel von diesem, wer im Apex vorne ist und wer eben die Kurve gehört. Es befürwortet halt eigentlich Ballereien und schau, dass du möglichst wenig Schaden an deinem Auto nimmst. Ich verstehe dieses Argument, das ist ein Problem der Regeln, aber so wie das jetzt war, gibt es keine Diskussion. Er rutscht halt unkontrolliert auch in Antonelli rein und hätte dem genauso gut das Rennen noch
zusätzlich kosten können. Klar, das ist halt, wenn der Kimi bechert und sich dreht, wäre das auch sein Rennen gewesen.
Ja, und er hat auch noch davon profitiert gehabt. Es ist nicht so, dass Oscar den Schaden davon getragen hat und Plätze verloren hat. Nein, er war vor beiden dann. Also er hat da ordentlich Plätze gut gemacht. Ich, für mich, klare verdiente Strafe.
Und ja, vor allem er hat den Schal rausgenommen, der zumindest im Qualifying sehr stark war.
Mhm. Schal dann schlussendlich nach 5 Runden schon Schluss. Ist auch dann Teil davon, dass Ferrari einfach 0 Punkte am Sonntag geholt haben und da auch dann Mercedes mit dem guten Ergebnis vorbeiziehen konnte in der Konstrukteurswertung. Ja, für Oscar dann verdient. Ich glaube, mit Platz 5 eh auch noch gut bedient.
Ja.
Trotz dieser 10-Sekunden-Strafe.
Ja. Da war er mal aggressiv, aber das war zur falschen Zeit.
Ja.
Es waren einfach 3 Autos da rein. Ist manchmal 1 zu viel. aber ja, das beim nächsten Mal weiß er es hoffentlich besser.
Ja, und solche Fehler kosten dir dann halt auch Punkte, kostet dir Platzierung. Er hatte das Auto, glaube ich, dass er da auch mit ein bisschen mehr Köpfchen das Rennen da auch aufs Podium gefahren wäre. Und ja, wenn es dann so aggressiv reingehst, gut, man will, weißt du, du willst ja Aggressivität, aber idiotisch darfst
du auch nicht. Aber du hast es ja auch bei Max gesehen. Der hat es auch geschafft. Und da innen vorbei, da musst du einfach, also wenn du da innen reinschießt, musst du einfach auf der gleichen Höhe sein. Ansonsten geht es sich nie in dieser Kurve aus. Es geht sich nicht aus. Absolut. Da kracht es eh so häufig.
Dann kommen wir auch schon so ein bisschen zum Rest des Feldes. Wie die Top-Autos waren es das eigentlich soweit, weil ja beide Ferrari ja ausgeschieden am Sonntag. Lewis Hamilton können wir eigentlich auch gleich besprechen. Sprechen wir jetzt noch Lewis Hamilton, bevor wir da ab Platz 6 weitermachen. Hatte schon ein schlechtes Qualifying, ich glaube in Q2 raus, und war dann ein bisschen verwickelt in Mittelfeldquereleien, Scola Pinto reingefahren, beim Restart hat den Frontflügel, also beim Restart, ich glaube beim Start hat den Frontflügel verloren, dann auch noch sich Unterbodenschaden zugefügt nach einem Kontakt mit einem Williams.
Der hat ihn doch getroffen, oder? Bei der Startphase. War das nicht das? Wo ihm auf die Hinterachse gefahren worden ist?
Genau, ich glaube, das war der Williams. Ja. Und danach hat er sich noch ist er Cola Pinto hinten reingefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob das nach der ersten Safety-Car-Phase war, also nach dem Bortoletto-Unfall war, oder...
Ja, da hat, hat er den Fehler gehabt beim Überholen. Da ist ihm genau der Frontflügel weg, glaube ich, oder? War das nicht das?
Ja, ich glaube, weißt du, dass der Cola Pinto hinten reingefahren ist?
Ja, genau, da ist der Frontflügel, da hat er sich verschätzt. Aber du hast ja das ganze Rennen gesehen, dass dadurch, dass der Unterboden beschädigt war, dass er hat ja nicht mehr fahren können. Also die Zeiten waren einfach viel zu langsam. Du hast gesehen, dass das Heck hinten ständig ausbricht. Von dem her... Selbst der Fehler mit Cola Pinto, wo Cola Pinto auch Glück gehabt hat, dass ihm der Reifen nicht aufgeschlitzt worden ist. Selbst wenn das nicht passiert wäre, glaube ich, dadurch, dass der Unterboden schon hinig war, hätte es den Wagen irgendwann abstellen müssen. Also es war wirklich ein Wochenende zum Vergessen.
Hat ja auch dann, glaube ich, sogar noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Ich glaube, auch deswegen haben sie ihn so lange rausbehalten.
Ja, zum Absitzen.
Damit sie die Strafe absitzen und das nicht in, wie wir inzwischen wissen, viel härtere Gridstrafe umgewandelt wird. Dann lieber da genau bei so einem unnötigen Rennen dann einfach noch ein bisschen draußen fahren, 5 Sekunden nehmen und danach das Auto abstellen.
Das heißt nämlich, Valtteri, wenn er einsteckt, kriegt er auf jeden Fall direkt eine Startplatzstrafe.
Ja. Super. Ja. Ein guter Start für Cadillac. Aber gut. Das, ja, für Ferrari damit komplett gebraucht. Im Sprint hat man noch so ein bisschen die Ehrenrettung betrieben mit Charles auf der 5 und Lewis auf der 7. Zumindest 6 Punkte. Aber für die wird es jetzt auch richtig hart. Gerade gegen so starke Mercedes in den letzten Rennen, dass sich Platz 2 in der Konstrukteurs-WM noch zu holen, sind 36 Punkte, die man da jetzt Rückstand hat. Und haben auch noch den Platz gegen Red Bull verloren, muss man auch noch sagen. Red Bull aktuell Dritter. Red Bull aka Max Verstappen hauptsächlich, natürlich. Ja, das war kein tolles Wochenende für die Tifosi. Ja. Und jetzt habe ich auch noch irgendwo gelesen, ich weiß nicht, wie aktuell dieses Interview war mit John, wie heißt der, John Aikman? Mhm. Der hauptsächlich gesagt hat, ja, die Ingenieure geben ihr Bestes, die Pit-Crew gibt ihr Bestes, jetzt sollen die Fahrer auch mal ihr Bestes geben. Das finde ich etwas, also paraphrasiert hat er das so ungefähr gesagt, finde ich etwas wild, den Fahrern da viel Verantwortung zuzuschustern. wenn Strategie und Auto auch nicht immer passen.
Ja, es läuft nicht.
Nein, es läuft wirklich nicht.
Es läuft es, nicht.
Man muss Blick auf 2026 richten, wenn man ein Ferrari-Fan ist.
Wobei
da lebt zumindest die Hoffnung. Und zwar nicht die von den Medien, aber irgendwo soll man noch ein Allzahl finden.
Ach Gott.
Du hast es angesprochen, Kimi hat ein Bewerbungsschreiben für Rookie of the Year abgegeben mit Platz 2. Einer, der schon jetzt das zweite Rennen hintereinander eine Wahnsinnsleistung gebracht hat, auch ein Rookie, Olli Bearman, 6. Platz im Haas, zwischenzeitlicher Bestzeit, glaube ich, in Q2 gehabt. Richtig, richtig gutes Wochenende von ihm. Gestartet von der 8, 2 Plätze gut gemacht. Also Olli Bearman aktuell in bärenstarker Form.
Ja, war gut.
Der Haas schaut auch ein bisschen, schaut auch brauchbar aus. Weißt du, der schaut aus, als könnte er sich wehren gegen andere Autos. Esteban auch, also der ist jetzt 12. geworden, ist aber auch aus der Pitlane gestartet. Die schauen aus, als hätte es eine Substanz, weißt du? Als wäre das nicht irgendwie so ein Fallobst.
Ja, das da wird es eh nochmal. Ich schaue gerade mit den Punkten. Ja, die sind voll dabei gerade.
Voll dabei am Platz 6, ja.
Ja. Ja, Racing Bulls haben sich da schön nach oben gestoßen. Auf Platz 6 jetzt 82 Punkte. Es wird noch was. Es wird ein harter Kampf um Platz 6 mit Aston Martin und Haas.
Absolut. Ja. Und ja, ich würde sogar sagen, sauber 20 Punkte. Ich weiß, ist viel, aber wenn man da jetzt ein bisschen, hätte auch dieses Wochenende klappen können, in meinen Augen. Der Sauber hat auch kompetent ausgeschaut für die paar Runden, die man ihn gesehen hat. Aber da kommen wir dann eh gleich noch dazu. Ja, Olli Bearman für mich auf jeden Fall, wenn der jetzt das so weitermacht, auch bestätigt dieses unfassbar positive Bild der Rookies dieses Jahr.
Ja.
Kann man eh gleich sagen, direkt dahinter mit einer unfassbaren Leistung auch Liam Lawson 7. geworden. Und zwar jetzt nicht, weil 7 so eine ganz krasse Platzierung ist. Natürlich für ihn immer noch sehr wichtige 6 Punkte, aber ich weiß nicht, wie alt der Reifen war. Ernst Hausleitner, glaube ich, hat es in der ORF-Übertragung genannt, mit einem Reifen aus dem Museum. Ist er das zu Ende gefahren. Da sind aber auch, glaube ich, 8 Leute, hat er da im Train hinter sich herzogen.
Hat das aber rübergebracht, das war stark.
Hat es rübergebracht, ja. Das war verdammt stark, das war wirklich sensationell ausgeschaut, wie er damit die ganzen Autos im Schlepp da, das über die Ziellinie gezahlt hat, dieses Auto. Starke Performance, das musst du halt auf so einem uralten Medium auch mal hinkriegen. Und das braucht eine konzentrierte Leistung. Und ja, auch können wir gleich eigentlich anschließen, Isaac Hadjar 8. ist auch mit 4 Punkten, das war für die Racing Bulls ein richtig gutes Wochenende. Haben wir beide wieder gut gefallen. Hadjar endlich wieder so ein bisschen mit einem Ergebnis dahinter. War ja auch unfassbar stark, 5. im Qualifying. Das war super für die Racing Bulls. Und wie du sagst, ja. Platz 6 damit auch in der Konstrukteurswertung.
Ja.
Aktuell.
Die haben brav abgestoppt, 10 Punkte gemacht. Isaac noch kurz dahinter, aber für den Liam auch wieder sehr, sehr lobenswert. Seinen Teamkollegen geschlagen. Die Racing Bulls gefallen mir einfach gut. Die sind irgendwie, die haben einfach manchmal auch einfach Pech gehabt dieses Jahr mit Strategien. Ansonsten, Liam wird jetzt einfach immer besser, habe ich das Gefühl.
Ja, viel konstanter.
Die zweite Hälfte bis jetzt hat er viel mehr Punkte auch geholt als die erste Hälfte. Ja, irgendwie der Racing Bull gefällt mir halt auch einfach. Der funktioniert und die wirken einfach konstant immer so, als würden sie eigentlich so das fünftstärkste Team sein. Also könnten sie wirklich aus eigener Kraft immer wieder in die Punkte fahren, was sie auch tun. Und aber gefühlt haben sie manchmal einfach Pech dann in der Strategie, dass irgendwas nicht hinhaut.
Ja.
Die sind top für mich.
Fallen mir auch sehr gut. Auch gutes Wochenende gehabt. Nico Hülkenberg, Platz 9, 2 Punkte geholt. Ist jetzt nicht viel, aber natürlich für ein Team wie Sauber und für einen Fahrer wie Nico Hülkenberg ist jedes Wochenende, wo man Punkte überhaupt holt, ein gewonnenes Wochenende. Und der hat sich auch, ja, der hat auch ein bisschen Zähne gezeigt, hat mir gut gefallen. War auch, ich glaube, weiß nicht, ob es das erste Mal in der Saison überhaupt war, im Q3. Am Samstag, ist von der 10
gestartet. Ich glaube, es war das erste Mal.
Ja, ich bilde mir ein, sie haben es auch gesagt. Also für Nico top und ist jetzt aktuell punktegleich mit Hadjar in der Fahrerwertung. Es ist, finde ich, etwas, was man gar nicht so am Schirm hatte, weil Nico deutlich seltener punktet, aber dafür auch immer manchmal ordentlich Punkte geholt hat. Beide hatten ja das Podium auch. Ja, die sind jetzt aktuell 9. und 10. Das ist für Nico, finde ich, und für Hadjar natürlich auch ein mörderisches Ergebnis.
Der Sauber, die haben Pech, dass der Sauber ja erst ab Spanien oder so funktioniert hat.
Genau, ja.
Weil sonst hätten die, wenn die am Anfang die ersten Rennen auch mehr oder ab und zu Punkte schreiben, wären sie nicht 9., sondern dann wären sie knapper am Platz 6. Ich meine, es sind noch 20 Punkte, das ist schon noch viel. Aber die haben eine richtige Auferstehung gehabt. Für die ist es ein voller Erfolg. Und da weißt du einfach, dass die bei Sauber, dass das in guten Händen jetzt an Audi übergeben wird. Das ist ein Team, was funktioniert.
Muss man hoffen, dass Audi da anknüpft an dem, was da jetzt auf einmal auch funktioniert. Das ist das beste Sauber-Team, in welcher Form es auch immer schon in der Vergangenheit war, habe ich das Gefühl, dass wir seit Overtake sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Da können wir eigentlich auch zur tragischsten Figur gleich übergehen. Gabriel Bortoletto, sein Heim-Compris, und der ist ordentlich in die Hose gegangen dieses Wochenende. Ich gehe stark davon aus, dass da viel auch die Nerven waren. Das, ja, der immense Crash beim Sprint, der hat richtig wild ausgesehen, hat sich da, ja, das Auto komplett zerlegt, ist deswegen auch nicht beim Qualifying gefahren, obwohl die Mechaniker ihr Bestes gegeben haben. Am Sonntag ist dann auch gleich in Runde 1 für den Brasilianer Schluss gewesen. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich würde nur sagen, es spiegelt halt nicht die Leistung der restlichen Saison wieder, oder?
Nein, und ich glaube, er war einfach nervös, weil es halt der Heim-Grand Prix ist. Gerade Brasilien sehr bekannt für tolle Fans, für einen tollen Grand Prix. Du hast Idole dort wie Senna, der dort auch gewonnen hat und der Rennfahrer ist praktisch. Und ich glaube, da war einfach auch viel Druck da. Ein bisschen vielleicht Nervenschwäche. Ich würde da jetzt nicht so viel draus machen. Ja, blödes Wochenende gehabt, der ist ein Rookie, abhacken. Und der war zu stark das ganze Jahr, als dass ich jetzt sagen würde, das bricht ihn oder sonst irgendwie.
Nein, überhaupt nicht. Franz Tost hat das ja auch in einer sehr, weiß nicht, uncharmanten Art gesagt. Quasi, da müssen die Angehörigen gar nicht deppert schauen. Das ist die Crash-Phase für den Rookie, das ist ganz normal, da muss er halt jetzt durch. Das passiert, und ich finde es irgendwie liebenswert, dass er sagt, nee, das passiert halt, da kann man ihm jetzt keinen, soll man, kann und darf man ihm keinen Strick draus drehen, dass das halt passiert. Man hätte es vielleicht etwas galanter ausdrücken können, aber für ihn hoffentlich kann er einen Hackeln drunter setzen und jetzt die Saison noch auf einem Hoch beenden und dass sich da jetzt nicht irgendwie doch die gute Saison verderben lassen mit guten Ergebnissen, die er ja bis jetzt hatte.
Ja,
einen seltenen Gast in den Punkten, Pierre Gasly, 10. im Alpin, hat, finde ich, das ganze Wochenende, immer wieder habe ich dann so geschaut und habe gedacht, das kann ja nicht sein. Was macht der Alpin da vorne? Der hat gute Rundenzeiten gehabt im Qualifying, der hat im Sprint dann auch gut ausgeschaut, ist 8. geworden im Sprint. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist da los? Warum hat sich Pierre Gasly gedacht, der Teamkollege hat jetzt einen Vertrag bekommen, jetzt muss ich mal zeigen, dass ich da der Chef im Haus bin? Ich weiß nicht, die können ja nicht großartig was gemacht haben, oder?
Ja, ich habe keine Ahnung. Aber Pierre hat dort auch ein Podium letztes Jahr geholt.
Ja, genau. Also mit ein bisschen Regen, bisschen Regen hätten wir Ocon, Verstappen aus der Boxengasse am Podium gehabt und Pierre Gasly auch noch, oder wie?
Ja, also, ja, Top-Wochenende für Alpine, 2 Punkte geholt.
es ist traurig, aber es ist leider so ein bisschen wahr, oder?
Also, ja, die sind tot letzter. Das
sind die ersten Punkte seit Spa.
Die haben 40 Punkte Rückstand auf Platz 9 und das ist, weißt du, da hast du das Gefühl, die Racing Bull, ich meine, Aston Martin ist auch eine Enttäuschung mit dem Budget, was die haben, dürfen die ja nicht mit dem Racing Bull Haas und Sauber in einer Stufe da stehen, aber die fahren zumindest, also zwischen den Vieren wird es nochmal richtig spannend. Der Williams ist Aber wenn die jetzt zwei Wochenenden hatten, wo sie keine Punkte geschrieben haben, mit 30 Punkten Vorsprung zu weit weg, würde ich sagen, die werden da, glaube ich, nicht eingeholt werden. Und Alpine ist halt einfach, boah, 22 Punkte, es tut weh. Das. Mhm. Aber Pierre war brav und eigentlich, ja, das sind ja auch alle dann, aber auch in der Gruppe dabei, die hinterhergefahren sind am Schluss,
gell? Ja, genau, ja, das genau. War schön in diesem Zug. Vielleicht hat ihm das auch geholfen, dass er sich da wehrt gegen einen Alexander Alben zum Beispiel, der Elfter geworden ist hinter ihm. Williams hat auch gefühlt nicht ganz gegriffen, zugegebenermaßen hässliches Auto, vielleicht lag es auch daran. Das will man nicht nach vorne bringen in die Aufmerksamkeit der Kameras. Aber ja, für die, da tue ich mir so schwer, die haben so starke Rennen und die schauen teilweise so gut aus. Und dann
kriegst du genau das auch Gegenteil. Nicht zusammen.
Ja, und dann hast du wieder genau das Gegenteil. Und Alex hat sich auch beschwert, irgendwie das funktioniert alles auch wieder nur so halb. Ich weiß nicht, manchmal diese Teams auch halt an eine Decke stoßen, wenn es die Saison lang ist, dass du halt irgendwie auch ressourcentechnisch vielleicht, dass du irgendwie Personal, weißt, da schleichen sich halt dann auch Fehler im Setup oder Fehler dort ein. Das ist, ja.
Ja, gerade bei Williams wissen wir, dass die eine alte Fabrik haben, dass das, dass sie dahinter sind jetzt, dass das alles erneuert wird und dass das alles schneller geht, aber ja, hätten die, ich glaube, wenn Williams dasselbe Budget hätte wie Aston Martin, würde da gefühlt mehr weitergehen. Aber das fehlt es einfach, einfach auch am Geld, was tatsächlich dann da ist. Das dauert dort einfach eine Spur länger dann. Und ich glaube, die Erwartungen, die Fahrer dann halt haben oder wir, ist halt eben, dass sie fünftstärkste Kraft sind. Aber bei manchen, ich glaube, es dauert dann manchmal zu lang mit den Updates. Und dann haben wir immer die Durchhängerwochenenden, wo die dann nicht mit können.
Du darfst sie eh auch nicht. Ja, es ist okay, die wirst du immer haben.
Es ist Platz 5. Also die sind ja, da hätte ich sie vor dem Jahr ja nicht gesehen.
Auf keinen Fall. Und mit der starken Fahrerpaarung, die haben ein gutes Auto. Es ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, muss man versehen.
Sie haben zwei Big Spender geschlagen, stand jetzt. Und das ist Aston Martin und Alpine. Also das ist mega, Platz 5.
Super Saison, über 100 Punkte bis jetzt. Das erste Mal jetzt, dass sie zwei Wochenenden hintereinander nicht punkten, das haben sie die ganze Saison nicht gehabt. Ja. Und das ist für ein Team, das sich da einordnet, wo wir es jetzt eigentlich die letzten Jahre immer Aston Martin hatten, dass die sagen, okay, die sind zu gut für die hinteren Plätze, aber zu schlecht für die vorderen. Das ist jetzt, diesen Platz hat sich jetzt Williams geholt. Und das ist, wenn man betrachtet, den Aufstieg der letzten 5 Jahre, ein sehr beeindruckender. Jetzt muss man natürlich hoffen, dass sie das in die neuen Regularien 2026 auch mitbringen. Einer der Big Spender, wie du ihn nennst, Aston Martin, für den Sonntag komplett gebraucht, 14.16. mit Alonso und Stroll. Zeitweise haben auch die, ähnlich wie Behrmann, ich glaube Alonso war das im Sprint-Qualifying, wurde einfach so Traumzeiten,
da war er richtig stark
ist.
Irgendwann,
das war irre, ist auch Fünfter, vom Platz 5 gestartet. Das war richtig gutes Sechster geworden im Sprint. Davon habe ich das Gefühl, war da nicht mehr so viel da nachher im Qualifying. Ich meine, immer noch Platz 11 qualifiziert Alonso, Stroll auf der 14. Hätte man das mal lieber für einen Rennsonntag aufkommen, dann wäre da vielleicht ein bisschen was gegangen.
Ja, die schwierigen Bedingungen waren es am Sprint-Tag, würde ich sagen. Also im Sprint der Fernando wieder gut ausgeschaut.
Der braucht es halt, da merkst du halt, wenn es ein bisschen schwieriger wird, weißt du, dann.
Und jetzt aber im Rennen eben gar nichts. Also
ist gar nichts gegangen. Gut, ich glaube, der Rest, ein Punkt noch, haben wir gar nicht drüber sprechen können. Franco Colapinto, Vertragsverlängerung bei Alpine bekannt gegeben worden. Jetzt, wo ein Rennen in Südamerika stattgefunden hat, hat man das als Anlass genommen. Kurz zwei Sätze, Matti. Siehst du das verdient und als logischen Schritt für Alpine? Oder hättest du gedacht, naja gut, da greift man vielleicht auf jemanden anderen zurück?
Nein, also er hat einfach 20 Millionen Euro gekostet. viel zu teuer, um ihn auf die Ersatzbank zu setzen. Ich glaube auch, dass der, wie man eben sieht, dass der Alpine das schwierigste Auto im Feld ist zu fahren. Es ist praktisch
Entschuldigung, aber der Red Bull möchte schon auch noch mitreden. Haben nämlich gesagt, Yuki Tsunoda letzter geworden.
Ja, okay. ja, gut. Der Red Bull ist auch nicht einfach zu fahren. oder beziehungsweise kann ihn nur ein Fahrer fahren.
Ich glaube, ein Mensch auf diesem Planeten.
Ja, es ist so schwierig, da die Leistung einzuschätzen von Colapinto. Wir hatten ja Jack Doohan ja auch dabei noch. Ich kann auch jetzt im Vergleich seine Leistung nicht einschätzen, weil dafür hat er zu wenig Rennen gehabt. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass Colapinto mehr kann. Aber vielleicht ist das für einen Rookie einfach ein viel zu schwieriges Auto zum Fahren.
Ja.
Ja.
Es ist auch ein Faktor, wie angesprochen wurde, auch schon öfters, Franco Colapinto natürlich ein Fahrer. Nicht nur, dass er natürlich auch ein solider Fahrer. Wir haben ja auch gesehen im Williams, war das letztes Jahr?
Ja, letztes Jahr. Hat auch gut ausgeschaut.
Wo er gut ausgeschaut hat, wo man wirklich gleich auch, ich glaube, eine Leistung gebracht hat, die ihm schlussendlich diesen Alpine-Deal auch gebracht hat, und er bringt aber halt auch sehr viel Geld mit.
Ja, die ganzen Sponsoren Südamerika, genau. Der Markt riesig dort auch. Die sind ja alle dabei.
Selbst Briatore hat er zugegeben, es ist ein netter Nebeneffekt, dass er ganz viel Sponsorengeld mitbekommt, hauptsächlich kriegt das wegen der fahrerischen Leistung. Er hat auch an Wochenenden gut mit Pierre Gasly mithalten können.
Und
ich sag mal, wenn du mit Pierre Gasly mithalten kannst, dann ein paar Wochenenden in deiner Rookie-Saison, dann musst du was können.
Ich glaube, es ist ja auch einfach nach hinten weg, ist einfach keiner da, den du reinsetzen kannst. Und es setzt sich kein großer Fahrer in die Kraxen, sind wir uns ehrlich. Warum sollte ein George Russell oder sonst irgendwer sich in den Alpine jetzt reinsetzen? Es ist ja auch keiner am Markt.
Und man muss ja auch sagen, ja, die verfügbaren Routiniers hat sich ja schon Cadillac geschnappt.
Ja.
Also ist jetzt keiner, wenn man da jetzt nicht mit besonders viel Geld lockt, man anscheinend ja nicht hat, wenn man das Sponsorengeld vom Colapinto unbedingt will.
Ja, aber ich glaube, die Fahrerpaarung ist prinzipiell, ist sie gut. Du hast einen Jungen, der im nächsten Jahr kann man schon erwarten, dass da mehr geht. Du hast Pierre, der schon jetzt wirklich bewiesen hat, dass er ein Top-Fahrer ist. Von dem her, und natürlich auch schon jetzt die Reife hat, Pierre geht jetzt auch schon auf die 30 zu, glaube ich. Das heißt, er hat auch schon seine Jahre intus. Ich glaube, es ist eine gute Kombi, die sie haben. Das Auto ist halt einfach gar nicht da.
Ja, absolut. Und dann muss man dann eben hoffen, dass das dann 2026 alles ein bisschen besser läuft. Das ist diese Hoffnung, die, glaube ich, aktuell viele Teams und einige Fahrer auch haben, dass sie dann schlussendlich mit einem konkurrenzfähigeren Auto dastehen. Ich meine, es sind schon seltsame Dinge passiert in so einem ersten Jahr nach der Reglementänderung. Also können wir da genauso wie die Fahrer und die Teams ein bisschen mithoffen. Gut, Yuki Tsunoda eben kurz noch gesagt, letzter geworden, war nur teilweise seine Schuld. Er hat die Strafe, 10 Sekunden Strafe bekommen nach einem Kontakt mit Stroll. Die war hundertprozentig seine Schuld, die Strafe nicht richtig abzusitzen.
War nicht
eher die Schuld des Teams. Und ja, da und teilweise, so wie es ausgesehen hat, er manchmal auch so ein bisschen Versuchskaninchen spielen müssen für die Strategie für Max. Wie viel da jetzt dran ist, wird man wohl nicht erfahren. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Wochenende war, das ihm hilft in der Zukunftsplanung bei Red Bull. Aber ja, ich glaube, das ist ein Thema, das wir dann auch nächste Woche besprechen können, wenn wir dann eine reguläre Folge haben. Da gibt's auch schon News. Ich meine, jetzt könnte es auch langsam Zeit werden, oder sie warten überhaupt bis Ende der Saison mit der Bekanntgabe der Fahrerpaarungen für die Red Bull-Rennstelle. Zeit wird es langsam werden, vor allem wenn man davon ausgeht, dass er das eigentlich schon in Mexiko geheißen hat, dass man da was erfährt. Guti. Brasilien ist geschlagen, 3 Rennen haben wir noch, meine Lieben. Und ja, ein paar Wochen geht die Formel 1 Saison auch mit einem Spitzenreiter, der auch das Rennen in Brasilien gewonnen hat. Gehen wir in diese restlichen Rennen. Lando Norris gewinnt den großen Preis von Brasilien 2025 und baut die WM-Führung ordentlich aus. Andrea Kimi Antonelli holt sein bestes Karriereergebnis mit Platz 2. Max Verstappen von der Pitlane gestartet, noch aufs Podium gefahren. Driver of the Day, absolut verdient. George Russell, 4. im Mercedes, auch gute Performance vom Briten. Oscar Piastri, 5. nach einer 10-Sekunden-Strafe. Schadensbegrenzung bei ihm, aber die WM droht ihm zu entgleiten. Olli Bärmann, brave Rookie-Performance mit Platz 6. Liam Lawson vor Teamkollegen Isaac Hadjar auf der 7. Der Franzose dann auf der 8. Wichtige Punkte für die Racing Bulls im Kampf um bessere Platzierung in der Konstrukteurswertung. Nico Hülkenberg darf sich über 2 Punkte im Sauber freuen nach einer soliden Leistung. Und auch Pierre Gasly holt einen Punkt im geschundenen Alpine. Alex Albon noch knapp an den Punkten vorbei im Williams mit Platz 11. Esteban Ocon, auch der brave Leistung nach dem Pitlane-Start mit Platz 12. Carlos Sainz, 13. vor Landsmann Fernando Alonso, der 14. im Aston Martin wird. Franco Colapinto mit neuem Vertrag auf die 15. Lance Stroll, 16. und Yuki Tsunoda auf Platz 17. Das Rennen nicht beendet haben die zwei Ferrari, Lewis Hamilton und Charles Leclerc, jeweils nach Unfall bzw. den Auswirkungen eines Unfalls, und Gabriel Bortoletto beim Heimcompris Prix auch mit einem Unfall ausgeschieden. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr euch gerne melden. overtakef1@gmx.at ist unsere E-Mail-Adresse. Auf Instagram @overtake_derf1podcast. Gerne folgen, gerne kommentieren, gerne Nachrichten schicken. Oder auch direkt über die Spotify-App könnt ihr uns bewerten oder Kommentare schreiben. Die bekommen wir auch gleich. Freuen wir uns, von euch zu hören. Und ja, sonst auch gerne auf allen Podcast-Plattformen folgen, bewerten. Wir freuen uns, von euch zu hören. So, da, eine Woche Pause, bevor es dann nach Las Vegas geht. Das heißt, eine Folge, nicht Pause bei uns, aber es gibt natürlich die aktuellen Formel 1 News. Wir schauen mal, blicken vielleicht so ein bisschen auf die letzten 3 Rennen voraus. Wie schaut es aus im WM-Kampf? Gibt es vielleicht neue Vertragsinformationen? Das gibt es dann alles nächsten Dienstag, wie gewohnt, mit einer neuen Folge Overtake. Und ja, meine Lieben, bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund, und Matti,
genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao.
Ciao.